Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich eine Episode aufgenommen habe zum Thema Abgrenzung Freund oder Kundin oder Freundin oder Kundin. Und dabei habe ich auch kurz angesprochen das Thema Freundschaftspreise. Habe das dann auch im Newsletter eine Geschichte erzählt. Ja, und dabei sind mir eben meine Anfänge in der Selbstständigkeit eingefallen. Da habe ich natürlich etliche Fehler gemacht, auch was so Freundschaftsdienste, Freundschaftspreise und so weiter angeht. Hab damals war mir nicht bewusst, dass es danach harte Arbeit sein könnte, aus dieser Freundschaftsfalle wieder rauszukommen. Nicht nur was meine Angebote angeht, sondern vor allem meine eigenen Überzeugungen angeht. Die sind mir also hin und wieder doch durchaus im Weg gestanden. Und vielleicht geht es dir genauso und du fragst dich, wie du es schaffen kannst, Freundschaften zu erhalten, aber trotzdem aus dieser Falle des Freundschaftspreises rauszukommen. Darum geht es also heute. Es soll allerdings nicht drüber stehen oder drunter stehen als Fazit, niemals, nie, nicht Freundschaftspreise zu verlangen oder damit zu arbeiten, weil dieses Thema ist doch ein bisschen komplexer. Zuerst die Tatsache, dass du irgendwo anfangen musst, warum eigentlich nicht mit einem Freundschaftspreis. Dann geht es natürlich darum, wie kommst du jetzt von diesem günstig zum marktüblich. Und zuletzt gebe ich dir drei Beispiele für Freundschaftspreise mit Nebenwirkungen, würde ich es jetzt einmal nennen. Eine Geschichte ist von mir und dann noch von zwei Kundinnen mit mir. Ja, damit wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, du kannst dir was mitnehmen. Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ich habe ja schon einiges an Ausbildungen hinter mir und immer wenn am Ende dieser Ausbildungen ein Diplom oder irgend so ein Abschluss stand, war es Teil davon, für diesen Abschluss eben auch Arbeitsproben abzugeben. Und die bestanden in den Coaching-Ausbildungen natürlich aus der Dokumentation von Coaching-Sessions. Ja, woher nehmen, wenn nicht stehlen, solche Coaches? Man schaut sich natürlich einmal im Freundeskreis um, im Bekanntenkreis um und man freut sich natürlich, wenn sich jemand quasi als Versuchskaninchen zur Verfügung stellt. Die Trainer, und zwar wirklich alle in allen Ausbildungen, haben darauf bestanden, dass wir diese Probearbeiten nicht umsonst machen, also nicht gratis machen, sondern wir sollten zumindest einen kleinen Betrag dafür verlangen. Und ich weiß, dass trotzdem einige meiner Kolleginnen und Kollegen ihre Dienstleistung eben gratis angeboten haben, um überhaupt jemanden zu finden, damit eben der Abschluss funktionieren kann. Ja, und damit ist oder war damals der Weg von der Ausbildung in dieses Niedrigpreissegment für einige fast vorgegeben, nicht nur im Coaching-Business, ja, also wenn du Coaching-Ausbildungen machst, auch in jeder anderen Dienstleistung, in jeder Beratung sind sich diese Frischlinge ihres Werts nicht bewusst, woher soll es auch kommen. Und genauso war es auch bei mir. Also ich habe angefangen, nach den Ausbildungen jeweils um 30 Euro pro Stunde oder pro Session zu arbeiten. Und die Sessions waren sehr oft sehr viel länger als eben eine Stunde. Das heißt, auch mein Anfang ging eben in die Richtung Niedrigpreis. Was ich oft als Zitat lese oder höre, ist: Freunde sollten fördern, nicht fordern. Ich habe versucht herauszufinden, wo der Ursprung dieses Zitat ist, ist mir allerdings nicht gelungen. Das klingt ja auf den ersten Blick völlig logisch, dass Freunde nicht fordern sollten, sondern eben fördern sollten. Aber auf den zweiten Blick gesehen trifft das nicht auf alle Situationen zu, in denen es eben um diese Freundschaftspreise geht. Eine Situation, wenn du ganz am Anfang von deinem Business oder am Ende einer Ausbildung stehst, das habe ich ja schon gesagt, da ist es fast automatisch unter Anführungszeichen und dann fordern deine Freunde ja eigentlich nichts von dir, zumindest am Anfang, sondern unterstützen dich ja mit ihrer Zeit, damit du lernen kannst. Ja, also dafür passt dieses Zitat in meinen Augen nicht. Ist allerdings eine ganz andere Situation, wenn Freunde oder Bekannte bei dir anfragen, ob du eben deine Leistung, wie auch immer sie ausschaut, für sie mit Rabatt abrechnen könntest. Ja, also dann bin ich wirklich 100% bei diesem Zitatgeber. Und man sollte diese beiden Situationen bitte auf jeden Fall auseinanderhalten und nicht so pauschal drüber fahren, dass Freunde eben nicht fordern sollten. Die Falle, die hinter diesen Freundschaftspreisen steht, schauen wir uns die einmal ein bisschen näher an. Du kennst sicher das Zitat, wenn du billig kaufst, kaufst du doppelt. Das passt für mich eher. Ich denke da zum Beispiel an meine Tochter, die hat für ihren ersten Roman ein günstiges Lektorat gesucht und gefunden und hat dann die Veröffentlichung ihres Buches dreimal verschieben müssen, weil die Lektorin einfach keine Priorität auf diese Arbeit gelegt hat. War ja günstig, fast umsonst. Nur um es einmal auch aus Sicht der Kundin zu zeigen oder des Kunden zu zeigen. Dieses Zitat, wenn du billig kaufst, kaufst du doppelt, kannst du aber auch umformulieren für die Situation eben. Wenn du billig arbeitest, arbeitest du auch doppelt. Und du wirst auch in den Beispielen, die ganz zum Schluss ich dir dann nicht vorlesen werde, sondern die du im Blogartikel nachlesen kannst, da wirst du sehr schön sehen können, worin die Falle von diesen günstigen Preisen bestehen kann. Ja, also erstens einmal, neben deinen Freunden wirst du irgendwann echte, unter Anführungszeichen, Kunden gewinnen und die buchen dann zum regulären, das heißt ein bisschen höheren Preis. Das heißt auf der anderen Seite, dass deine Zeit weniger wird und zwar auch deine Zeit für die Aufträge, die für dich finanziell nicht so attraktiv sind. Zweites ist, du fühlst dich und deine Arbeit irgendwann nicht mehr wertgeschätzt, vor allem wenn du diesen Vergleich hast, eben zwischen Freundschaftspreis und Realpreis. Der dritte Punkt ist dieses zu Beginn Ausnahmen eines kleinen Preises, die werden für die Betroffenen zur Regel und du tust dir wahnsinnig schwer, das wieder abzudrehen und da eben die Preise zu erhöhen. Das vierte ist, dass die Erwartungen deiner ersten Kundinnen meistens hoch sind, ja, da sind wir beim Doppeltarbeiten. Dein Engagement dafür wird aber immer niedriger, weil du eben inzwischen weißt, was deine Arbeit wert ist. Das wissen wir ja alle am Anfang nicht. Ja? Selbst wenn du jetzt in die Recherche gehst, Marktrecherche machst, ich kenne das auch von mir selber, dass man sich denkt, naja, aber die sind schon so weit, ich bin am Anfang und deswegen kann ich nicht. Du kennst das sicher aus deinem Kopf auch. Fünftens, du weißt nicht, wie du mit Folgeaufträgen dieser Kundinnen umgehen sollst. Und bevor du dich in irgendwelche Diskussionen verwickeln lässt, könnte es sein, dass du die Folgeaufträge eben lieber ablehnst. Und zuletzt kann passieren, dass du dich einfach verpflichtet fühlst, so weiterzumachen wie bisher. Und das kann halt unterm Strich Freundschaften zerstören, wie du auch lesen wirst in den Beispielen. Ein weiterer Grund neben dem, dass du eben doppelt arbeitest, ist, dass deine Freunde ganz oft nicht deine Wunschkunden und Kundinnen sind. Ich werde immer wieder von Kundinnen gefragt, wieso ich denn eigentlich ihre Fanpage nicht like, ihren Instagram- oder YouTube-Kanal abonniere und so weiter. Und meine Gegenfrage lautet dann immer, bin ich wirklich deine Wunschkundin? Nein, ganz, ganz oft bin ich es nicht und deswegen würde ich der Kundin mit so einem Like oder einem Abo nichts wirklich Gutes tun, weil das natürlich auch immer mit Algorithmus zusammenspielt. Wenn sie dann Ads schalten will, dann werde ich als Wunschkundin genommen, was überhaupt nicht passt. Ja, also Wunschkundinnen, das sollten wirklich Menschen sein, für die du nicht nur das richtige Produkt anbietest, sondern auch solche, die deine Arbeit wertschätzen und den Betrag dafür zahlen möchten. Können natürlich, aber auch möchten. Frag dich also bei jeder Anfrage mit irgendeinem Rabattwunsch, ob diese Person, befreundet oder nicht, wirklich dein Wunschkunde ist. Ja, und dann sind wir natürlich sofort bei der Frage, wie schaut es denn innerhalb der Familie aus? Arbeiten wir da umsonst? Arbeiten wir da besonders günstig? Das ist ein ganz heißes Thema und ist natürlich schwierig. Als ich das erste Mal die Homepage meiner Mutter, sie ist Aquarellmalerin, programmiert habe und damals war das noch echtes Programmieren, ich habe das also in PHP aufgesetzt, da gab es noch kein WordPress oder ich habe es nicht gekannt, da wollte ich das natürlich gratis machen. Wenn für die eigene Mutter Homepage gestalten, ja, vom Gefühl her konnte ich da einfach nichts verlangen dafür. Ja, das haben allerdings meine Eltern nicht zugelassen, weil sie einfach gewusst haben, dass ich neben meiner Anstellung relativ wenig Zeit gehabt habe, um meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und diese Zeit wollten sie eben nicht kostenlos in die Homepage gesteckt wissen. Außerdem waren sie ja selber selbstständig mit einer Kfz-Werkstätte. Und da hat auch nicht jeder Freund und Freundin und auch in der Familie nicht jeder kommen können und die Autos gratis reparieren lassen. Wir sind dann einen Kompromiss eingegangen. Ich habe also das absolute Minimum als Preis genommen. Ich glaube, das waren so um die 30 Euro pro Stunde und habe dafür nur die Hälfte der Zeit verrechnet, die ich wirklich dran gesessen bin, damit beide Seiten halbwegs zufrieden sind, ja, und auch das Commitment steht. Aber zur Familie können dann natürlich auch wesentlich weiter entfernte Personen gehören. Und ich würde heute immer, wirklich, ohne Ausnahme, eine Anfrage aus der Familie weitergeben an vertrauenswürdige Kolleginnen und Kollegen, auch wenn es eine einmalige Sache wäre. Das kennen wir ja auch, die einmaligen Sachen werden oft zu Ritualen, ja, oder längerfristigen Zusammenarbeiten. Also das würde ich nicht mehr machen, ja. Das war nämlich damals ein ziemlicher Druck für mich, obwohl meine Eltern immer gesagt haben, nur wenn du Zeit hast. Ja, aber trotzdem, es ist so ein, ja, es ist ein loses Ende, es ist ein offenes Projekt und das geistert natürlich im Hinterkopf herum. Das waren also die Gründe, warum man ein bisschen aufpassen sollte mit Freundschaftspreisen zu Beginn. Ich möchte nicht kategorisch ablehnen, Freundschaftspreise auszurufen, ja. Aber wenn es jetzt so ist, du hast also relativ niedrige Preise und möchtest jetzt von günstig zu marktüblich kommen. Das ist der zweite Punkt, den wir uns anschauen. Also Schluss mit Warnungen. Was kannst du eigentlich wirklich tun, wenn du eben mit Einstiegspreisen gestartet bist, um mit gutem Gefühl und mit Erfolg zu marktüblichen Preisen zu kommen und das zu verdienen, was deine Selbstständigkeit unterm Strich auch rentabel macht, soll ja kein Hobby bleiben, ja. Ich glaube, der erste Punkt liegt bei dir. Du solltest, musst deine Entwicklung wertschätzen, ja. Bevor deine Auftraggeber deine Arbeit wertschätzen, musst du es erstmal selber machen. Und mit jeder Stunde, die du in deine Ausbildung steckst, in deine Erfahrungen steckst, steigt natürlich dein Wert oder der Wert deines Angebots. Ja, viele vergessen auch, dass viele Geld, das sie in Ausbildung investiert haben, um für ihre Kundinnen besser zu werden oder laufend investieren, um für die Kundinnen besser zu werden. Ich würde mal sagen, denk nur einfach mal an Lehrlinge. Also in Österreich heißt das Lehrlinge, in Deutschland glaube ich Auszubildende. Die beginnen, weil sie lernen mit einem geringen Stundensatz, den du dann auch bei deinem Handwerker oder Handwerkerin auf der Rechnung siehst, ja. Sobald die aber die Gesellenprüfung oder sogar Meisterprüfung abgelegt haben, werden ihre Leistungen von einem Tag auf den anderen wesentlich teurer abgerechnet. Und irgendwie regt sich darüber keiner auf, dass das so sprunghaft passiert. Ja, das passiert einfach. Die haben die Prüfung abgelegt, die haben andere Qualifikationen, deswegen kostet ihre Arbeitsstunde einfach mehr. Vielleicht fällt es dir schwer, jetzt sofort zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Mir ist es auf jeden Fall so gegangen. Aber meinen Kundinnen, wenn sie mich eben danach fragen, gebe ich diesen Tipp. Erstens, für Neukundinnen rufst du ab sofort den höheren Preis aus. Wenn er auf der Homepage steht, dann wird der dort natürlich sofort erhöht. Anders bei Bestandskundinnen hast du zwei Möglichkeiten. Entweder der bleibt gleich, allerdings mit Ankündigung, wann er sich auch für sie erhöhen wird. Und da kannst du jetzt sagen, gehe ich direkt auf den Normalpreis oder darf diese Erhöhung noch ein bisschen unter dem Normalpreis liegen, damit der Sprung eben nicht so schmerzhaft ist, ja. Eine kleine Geschichte zum Nachdenken habe ich noch, die rufe ich mir immer wieder in Erinnerung, wenn ich selbst so ein bisschen unsicher bin, soll ich jetzt Preise erhöhen oder welche Preise rufe ich überhaupt aus, ja. Eine Kollegin von mir, die hatte schon einige Jahre her einen Selbstlernkurs für 49 Euro verkauft. Keine Buchungen, beziehungsweise nur sehr zähe Buchungen. Nach einiger Zeit hat sie sich gedacht, okay, also um 49 Euro kauft das Ding keiner, dann verzehnfache ich den Preis auf 490 Euro, ohne irgendetwas an dem Kurs zu ändern. Und du kannst es ahnen, ab da lief der Verkauf wie am Schnürchen. Also auch so eine zehnfache Erhöhung kann positiv wirken nach außen, Wertigkeit und so weiter und so fort. Also das habe ich immer so im Hinterkopf, wenn ich selber ein bisschen hadere. Der zweite Tipp, über den ich ja im Prinzip schon eine Podcast-Episode gemacht habe, wie du eben von günstig zu marktüblich kommen kannst. Da ging es eben um klare Regeln für deine Dienstleistung, egal jetzt ob Freund oder Familie oder auch nicht. Da habe ich im Blogartikel einfach diese Episode eingebunden. Da kannst du nochmal nachschauen oder nachwachen. Die Frage, die sich auch stellt, okay, jetzt reden wir von Freundschaftspreisen und Verzehnfachen. Ja, das ist also schon ein relativ großer Unterschied. Gibt's denn da irgendwo einen Mittelweg, den du gehen kannst? Ja, und klar gibt's den. Niemand kann dir vorschreiben, wie viel Geld du verlangen sollst, was du gratis geben darfst. Das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit. Trotzdem darfst du aber immer wieder dran denken, dass dein Business kein Selbstzweck ist, kein Hobby ist, sondern das soll dich und vielleicht sogar deine Familie ernähren. Ja, dazu ein paar Punkte von mir. Erstens, entscheide bitte selbst, ob du zum Beispiel ganz bewusst manchmal pro bono arbeitest. Ja, wenn du ansonsten in deinem Business erfolgreich bist, wenn die Umsätze passen, der Gewinn passt, ist ja nicht dasselbe. Also bei mir war das einmal der Fall, da habe ich eine sozial extrem engagierte Frau pro bono in mein Halbjahresprogramm Homes with Office aufgenommen, weil sie sich das auf keinen Fall leisten konnte, aber in der Challenge schon so aktiv mitgemacht hat und es wirklich gut brauchen konnte. Einfach mal eine Teilnehmerin, einen Teilnehmer pro bono aufnehmen. Oder du machst es wie das Portal redigieren.org. Da bin ich in meiner Recherche über dieses Portal eben drüber gestolpert. Da geht es um Lektorat. Und die gehen ganz offensiv manchmal damit, wie sie es nennen, Spezipreise einzugehen. Ja, warum und wieso und weshalb habe ich dir verlinkt, den Link zu einem Artikel auf redigieren.org, wann sie das machen, warum sie das machen. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Auch die Vorgehensweise mit der Staffelung, die ich also jetzt für Neu- und Bestandskunden gezeigt habe, die hilft dir, dich daran zu gewöhnen, dass du höhere Preise ausrufst. Vierter Punkt, gib lieber mehr Energie in fantastische, hochwertige 0-Euro-Produkte, Live-Produkte vielleicht, da halte ich ja demnächst einen Workshop, mit denen du denjenigen weiterhelfen kannst, die sich deine regulären Angebote noch nicht leisten können. Ja, das hat natürlich mehrere positive Effekte, du baust auch deine Liste auf, du zeigst dein Können, aber auf der anderen Seite hilfst du eben auch Menschen, die entweder sehr gut im Selbstumsetzen sind, die habe ich auch, oder sich es eben noch nicht leisten können. Ja, oder ganz zuletzt, fünfte Möglichkeit, du kennst das Prinzip des Café Sospesso. Weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Da geht es darum, dass jeder, der sich einen Kaffee kauft, einen zweiten für jemanden kaufen kann oder zahlen kann, der sich nicht leisten kann. Ja, das kommt aus Neapel, soweit ich nachgelesen habe. Da habe ich dir auch einen Artikel verlinkt. Ich habe da jetzt keine hundertprozentige spontane Idee, wie du das umsetzen könntest. Aber ich glaube, da könnte man mal drüber nachdenken. Und damit könntest du auch denjenigen helfen, die eben noch auf Unterstützung, auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Das sind also die fünf Mittelwege, die ich so sehe, dass du eben wirklich pro bono teilweise arbeitest, dass du, das zweite ist eigentlich mit Redigieren.org auch so ein bisschen pro bono, beziehungsweise mit Spezipreisen, dass du dir durch die Staffelung angewöhnst, dass du hochwertige 0-Euro-Produkte anbietest oder eben das Prinzip des Café Sospesso. Somit sind wir durch von günstig bis marktüblich. Ich hoffe, ich habe dir da jetzt ein paar Wege zeigen können und kann natürlich sein, du hast das Gefühl, du kommst irgendwie aus dieser Nummer mit den Freundschaftspreisen überhaupt nicht raus. Wenn das der Fall ist, dann fürchte ich, gibt's nur eine Möglichkeit und zwar ein klarer, harter Schnitt und Kommunikation. Also sprich mit deinen Kundinnen, die du nicht weiter begleiten möchtest, sag ganz offen, das passt für dich nicht mehr. Dann haben sie entweder die Möglichkeit, mehr zu zahlen oder sich eben an andere Menschen zu wenden, die das bieten, was sie benötigen. Und wenn es so ist, dass du dich verändert hast, ja, weiterentwickelt hast, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, wenn du eine bestimmte Leistung nicht mehr anbieten möchtest oder nicht mehr zu diesen Bedingungen anbieten möchtest, dann kann dir auch eventuell ein Umpositionieren bzw. die Schärfung deiner Positionierung dabei helfen. Ja. Dann kannst du argumentieren ist vielleicht nicht das richtige Wort, ja, aber für dich die Grenze setzen, dass du sagst, okay, diese Dienstleistung biete ich nicht mehr an, deswegen müssen wir die Zusammenarbeit beenden. Und ich selbst habe mein Business ja 3-mal völlig neu erfunden, auch in unterschiedlichen Branchen, sowohl was die Zielgruppe als eben auch die Branche angeht. Natürlich hätte ich dann die Bestandskundinnen weiter betreuen können, das wollte ich aber nicht. Ja, ich wollte eben diesen Schnitt haben, um auch den Fokus zu haben auf das, was jetzt dann angestanden ist, ja, und was eben im Fokus war. Unter anderem übrigens auch deswegen, weil das neue Business eben jeweils andere Entgelte erfordert haben, die natürlich gestiegen sind, ja, beziehungsweise hat sich auch die Zielgruppe jeweils geändert. Ja, damit bin ich jetzt hier in der Episode mal am Ende. Es gibt noch Beispiele für Freundschaftspreise mit Nebenwirkungen im Blog, im Artikel dazu. Ich möchte dir das nicht vorlesen, weil es ja Vorlesen im Podcast einfach nicht nett ist. Und deswegen gibt's erstens die Geschichte von mir mit Vorsicht bei Gegengeschäften. Dann gibt's eine Geschichte von einer Kundin Martha Böglin, die heißt der freundschaftliche Café. Und zuletzt Fachfrau statt günstig von Samyat M. Klein, die eben die Erfahrungen sowohl aus Kundinnensicht gemacht hat, als auch mit Gegengeschäften. Also lass dir bitte kein schlechtes Gewissen einreden von niemandem, wenn du mit Freundschaftspreisen arbeitest, sei es warum auch immer, ja, wenn du am Anfang stehst oder auch nicht. Weil ich glaube nämlich, als gestandene Selbstständige, kann man zum Thema Freundschaftspreis ganz locker sagen, nein, niemals, nicht machen, gleich voll rein in den Markt. Weil dann hat man ja bereits Kundinnen, man hat dadurch Empfehlungen, man hat das Selbstbewusstsein, die Erfahrungen und alles, was sonst noch dazugehört. Aber wenn du relativ am Anfang stehst, dann ist es einfach legitim, mit vergünstigten Angeboten auf den Markt zu gehen. Du musst dich ja auch wohlfühlen damit. Empfehlen würde ich dir aber unbedingt, für dich selber einen Plan aufzustellen, ist vielleicht auch nicht das Richtige, aber für dich selber Grenzen zu setzen, für dich selber festzulegen, wie lange willst du das machen, bis du eben den wahren Wert anerkennst und ohne dich rechtfertigen zu müssen oder zu wollen, deine Preise erhöhst. Ja, damit wünsche ich dir die besten und die tollsten Kundinnen und Kunden, egal welche Preise du ausrufst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst auf einem deiner Lieblingskanäle. Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann. Ciao.